Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 26. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Olli Ganz, Gründer des Impro Ateliers. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum der Olli einst ganz lange auf die Emilia gewartet hat, wie er ganz altruistisch auf seine Impro-Meilen kommt
und warum es an und für sich eher ein Baum als McDonald's ist.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Olli, es ist März 2025 und ich freue mich mit dir, die 26. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Deine Biografie, dein Lebenslauf. Du warst ein verhaltensauffälliger Schüler im Aargau. Du hast 2000 die Informatik-Mittelschule in Winterthur gemacht und dabei noch sehr viel Computer gespielt. 2005 bis 2010 den Bachelor und Master in Computer Science absolviert und jeweils während diesen Arbeiten, die du hast machen müssen, bei Startups absolviert. Doodle und Amazee, was irgendwie eine billige Variante von Amazon klingt, absolviert. 2010 warst du Software Engineer bei Doodle, wo das früher mal richtig cool war. 2010 war das nämlich noch richtig cool, heute ist es oddly weird. Und hast dann den Exit von Doodle mitgemacht, also damals, als Doodle sich dann an Tamedia verkauft hat, wenn das korrekt ist. Nicht, yes. Das stimmt. Du bist dann dadurch vom Startup-Fieber angesteckt worden und wurdest 2014 angefragt, ob du selbst ein Startup mitgründen würdest und warst total dabei. Anfang 2015 hast du das gesamte Ersparte da rein investiert. 6 Jahre später, im Januar 2021, bist du Vater geworden und hast dann 2021 deine Firma Testing Time auch an eine norwegische Marktforschungsagentur verkauft. Ich versuche nicht, das richtig auszusprechen. Im Februar 24 hast du gedacht, ein Kind ist nicht genug, also wirst du nochmal Vater und hast dann im November 2024 nach 3 Jahren Übergangsphase dein erstes Kind von deinen 3 Kindern, Testing Time, komplett verlassen und bist nun seit 3 Monaten Hausmann oder erwerbslos. Interessant, dass da oder steht und nicht und. Impro hast du 2013 mal die Crumbs in der Töpferei gesehen, dank einer Freundin, die sie aus Kanada kannte. Der Reto Meyer, den manchen Leuten als Moderator beim An und für sich vielleicht noch bekannt sein sollte, ist ein Sandkastenfreund von dir und der hat dich nie ganz von der Impro weggelassen. Im September 2020, also 7 Jahre nach deiner Crumbs-Entdeckung, hast du den Impro Basic 1 gemacht, den Impro Basic 2 dann via Zoom, weil da Corona in den Weg kam, und hast jede einzelne Remote-Show vom An und für sich, die über Zoom war, geguckt. Ich erinnere mich an dich, deine Frau und das Kind in den kleinen Bildschirmen am Rand. Den Basic 3 hast du dann endlich wieder in Persona machen dürfen und dort auch deine, in Anführungszeichen, Crew kennengelernt, mit denen du dann durch alle weiteren Kurse gegangen bist und mit denen du dann auch das Duo unter anderem mit Carmen entwickelt hast. 2023/24 hast du die Masterclass gemacht und Impro Ade Weststraße jeden Dienstagabend freie Spielen. 2023 deine erste richtige, also Gruppe, die aus mehr als einer Person besteht, Zimt und Zucker, hast du dich denen angeschlossen und 2024 eine Webseite gebaut, die heißt impro-shows.ch. Im Herbst 2024 hast du dann das Nachwuchsensemble mitgemacht und das Impro-Atelier gegründet. Man merkt also, ein sehr umtriebiger Start-Upler, der dann über eine lange Phase Impro gemacht hat, und das bringt dich als erwerbslos und Hausmann heute hier in dem Podcast. Herzlich willkommen, Olli.
Ja, danke vielmals. Freue mich, da zu sein.
Olli, was erinnerst du dich noch an die Show 2013 von den Crumbs in der Töpferei?
Ehrlich gesagt, das Format und ein Charakter, wo Pfeife geraucht hat und Ezekiel geheissen hat. Und das Format war so, dass ganz viele verschiedene Geschichten gestartet worden sind und dann mit der Zeit die Geschichten aufeinander geclasht sind. Das sind immer so Geschichten von einzelnen Charakteren gewesen, und die haben sich dann getroffen unterwegs und am Schluss ist alles so geclasht an einem grossen Tisch. Das hat mich extrem weggeflasht, die Show. Wie genau sie haben können Charakter spielen, wie sie sich können Sachen merken. Und dann das so gesteigert haben über den ganzen Abend hinweg.
Ich Kannst du dich nur erinnern, dass Lee, das war der Große mit den langen Haaren, mit einem Glas Rotwein und Steve mit einer Flasche Bier auf der Hand auf die Bühne gelaufen ist?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Ich meine, die Crumbs sind ja auch für mich eine der großen Erweckungserlebnisse. Das war einfach 4-5 Jahre früher. Und ich weiß noch, als ich habe es euch schon mal erzählt, als wir junge Improvisateure waren, oder vor allen Dingen ich habe so zu ihnen aufgeschaut. Und zwei Dinge waren, dass sie immer mit einem Bier und einem Glas Wein auf die Bühne gelaufen sind. Also haben wir das eine Weile lang auch gemacht, weil die Crumbs die haben das Spielen ja gemacht. Und dass sie sich nie gewarmt haben, sondern gerade auch da, ich war ja da, ich habe die Show damals ja organisiert in der Töpferei, dass sie backstage saßen, Lee einen Rubik's Cube gelöst hat, Steve an seinem Handy saßen, weiter schon getrunken hatten und einfach gewartet haben, bis sie einfach aufstehen dürfen und auf die Bühne laufen. Und er gesagt, aha. So bereiten sich also Profis auf eine Impro-Show vor. Die machen keine Warm-Ups, sondern die sitzen da, trinken und dann laufen sie auf die Bühne.
Voll. Ich bin wirklich auch immer noch mega Fanboy von Lee und habe letztens beim Karlsruhe-Festival einen Kurs oder einen Tageskurs bei ihm gebucht, wo ich aber gewusst habe, dass ich muss, morgen um 3 habe ich einen Flixbus bucht gerade in Zürich, um dort hingehen. Und dann ist er am Sonntagnachmittag abgesagt worden, weil er irgendwie krank war oder was auch immer mit ihm war. Das hat mich sehr angeschissen, wo es ein Horrortag geworden wäre. Aber ich wollte einfach bei ihm einen Workshop machen. Ja.
Und hast du noch nicht gemacht?
Nein, ich habe bis jetzt noch nicht machen. Aber ich werde ihn wieder buchen, wenn er wieder irgendwo in der Region ist.
Ja, ja, er ist in Berlin, also einfach mal einen Trip nach Berlin.
Ja, ja. Hast du ja von zwei Kindern erzählt vorher. Die schränken mich in der Reiselust ein bisschen ein.
Ach nee, Kinder ist doch, Berlin ist doch bestimmt kinderfreundlich. Es gibt bestimmt irgendwo ein veganes Café, wo man die Apfel lassen kann und dann laufen Katzen rum und dann ist der bei. Ja,
da merkt man, dass du kein Kind hast.
Nein, ich habe kein Kind. Nein, aber ich habe dafür schon Workshops bei Lee gemacht. Ich weiß nicht, ob du mir Kinder empfehlen würdest. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich also ganz vorurteilsfrei einen Workshop bei Lee empfehlen würde. Aber ich meine, man darf ihn ruhig mal besuchen. Sie haben ja dann auch bei uns übernachtet, das weiß ich noch. Ich habe mal eine Nacht mit Lee Lang vor einer Show Resident Evil auf der PlayStation durchgezockt. Und das war, habe ich da gedacht, jetzt sind Lee und ich beste Freunde. Es hat sich nicht bewahrheitet, aber wir haben eine Nacht lang Resident Evil auf PlayStation 2 gespielt.
Das kann ja niemand mehr nehmen.
Das kann mir niemand mehr nehmen, das stimmt. Und dann ist er dabei Simon übernachtet und hat sich mit ihr zusammen bekifft und dann haben sie das Christmas Special von Star Wars zusammengeguckt. Kennst du das?
Nein.
It's the worst. Es ist großartig, aber bekifft ist das der Hammer. Das Weihnachtsspezial von Star Wars ist wirklich etwas vom Schlimmsten, was je verbrochen wurde. Und es ist fast schon so schlimm, dass es wieder faszinierend gut ist.
Aber jetzt musst du langsam aufhören, über den Lee White reden, weil sonst machst du mir mein Idolbild kaputt. Ja, meistens ist es ja gar nicht so gut, die dann wirklich irgendwann kennenzulernen.
Das stimmt. Und ich würde sagen, Lee und auch Steve, in dem, was sie gemacht haben, in ihrer Crumbs-Show, das ist etwas vom Besten, was ich je in der Impro gesehen habe. Ich muss einfach zugeben, für mich hat das sich bei Lee nicht auf alles übertragen. Also ich finde, Lee ist in dem, was er tut, ist er unglaublich stark. Aber so wie wir in der Breite, in der wir auch Impro verstehen hier, das ist nicht sein Interesse, sondern es ist eher spezialisiert. Ja. Und ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Lee White. Sehr zu empfehlen. Cool. Warum hast du 7 Jahre gewartet, um deinen ersten Impro-Kurs zu machen?
Ja, ich glaube, das ist sehr fest mit Testing Time oder mit dem Startup zu erklären. Ich hatte sicher einfach extrem viel zu tun gehabt, ich habe das nie gelöscht in meinem Kopf. Ich habe immer gewusst, irgendwann probiere ich das aus. Irgendwann werde ich das machen und das wird mir sicher Spass machen. Und habe dann dort auch gemerkt, im 20, dass mit Corona Wave 1 hat es auch unsere Firma extrem hart gekittet am Anfang. Und wir haben, ich habe dann wie gemerkt, ich darf nicht darauf warten, nichts anderes machen als nur das Testing-Time-Ding, weil sonst würde ich einfach, sonst nicht zu viel Verantwortung auf eine Säule packen und habe dann wie auch angefangen, jetzt fange ich mal an mit anderen Sachen. Es ist auch nicht ganz Zufall, dass dann auch mein Kind die Zeit irgendwo
fällt. War das wohl geplant?
Ja, das war wohl geplant, ja. Selbstverständlich. Aha. Du wissen von mir, dass ich bin Plani, das heißt.
Ja, du hast es über Doodle geschafft. Ihr habt wahrscheinlich einen Doodle-Termin ausgemacht. Wann machen wir
das? Ganz genau. Wenn, dass wir beide ja und nicht nur vielleicht anklitzt. Genau, ja, und dann ist irgendwann eine bewusste Entscheidung gewesen, um andere Sachen auszuprobieren, wieder ein bisschen den Fächer aufmachen. Und hat auch durch Corona selber hat eine gewisse Intensität hat aufgehört beim Startup. Und ja, dann habe ich das ausprobiert.
Was du jetzt nicht hast, was viele Leute haben, die mir hier gegenüber sitzen oder stehen, ist, dass sie erzählen, dass sie in ihrer Schulzeit oder Jugendzeit schon Kontakt zu Theater oder Performance haben. Das, bei dir steht nur Computerspiele.
Mhm. Hey, überhaupt nicht. Wenn du mir selbst vor 4-5 Jahren, also kurz bevor ich Impro angefangen habe, gesagt hast, dass ich einen grossen Teil von meiner Woche mit Kultur, Theater verbringe, hätte ich dich wirklich für wahnsinnig erklärt. Mhm. Es ist auch nach wie vor so, dass ich jetzt nicht speziell, also ich gehe nicht ins Theater sonst. Mhm. Ich bin sehr spezifisch auf dem Comedy-Arm von Impro dort verliebt und bleibe auch in diesem Bereich, glaube ich, im Moment. Also ich habe überhaupt nicht irgendwie als Kind gross Theater gespielt. In der Schule hast du mal vielleicht ein Musical mal gespielt, wo irgendwie der vierte König, so ein Weihnachtsmusical, aber also das war nichts gewesen, was mich irgendwie begeistert hat oder irgendwie... ich habe auch irgendwie in der Jugendgruppe, ich habe Jugendgruppe geleitet und dort habe ich sicher irgendwie immer so...
Was, in welchem Kontext ist das die Jugendgruppe? Ist das jetzt Party oder ist das religiös oder wie war das?
Ja, es ist von einem religiösen Arm, von der Party. Also Jungschar heisst es, habe ich gemacht. Und dort habe ich, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich so zurückschaue, war das erste Mal, als ich Impro-Theater gespielt habe. Nämlich habe ich gute Nachtgeschichten erzählt, improvisiert mit Sachen, die Kinder gesagt haben. Ich weiß nicht, wir sind in Ägypten gewesen und haben wir Geschichten erzählt und die anderen LeiterInnen haben dann das Geschichtli, das ich am Erzählen war, dargestellt.
Okay, cool.
Das war immer mega geil, weil auch, du hast keine Fehler dürfen machen, die Kinder sind in dieser Welt. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe irgendwie am ersten Abend hat ein Krokodil mit dem Hauptcharakter den linken Arm abgebissen. Und dann irgendwie am 5. oder 6. Tag hat er halt irgendetwas Grosses gehabt. Oder ich glaube, einen Gummi auseinandergezogen mit beiden Händen. Und ein kleines Kind, wirklich irgendwie 7, schreit für ihn, das ist gar nicht möglich. Der hat keinen linken Arm mehr. Und so, fuck. Ja, genau. Das war wahrscheinlich das erste Mal, als ich Impro gespielt habe. Aber es hat mich überhaupt nicht irgendwie gepackt oder irgendwie das Gefühl gehabt, wow, das ist irgendetwas, was für mich Bedeutung hat oder so. Ja. Genau.
Spannend. Cool. Wir werden ja gleich erfahren, was dich dann am Anfang in den zumindest Comedy-Abend der Impro, wie du es so schön gerade genannt hast, reingezogen hast. Dann würde ich damit mal die Einleitung abschließen und wir kommen zum ersten Teil, zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Vorher schon angetönt, 2020 Basic 1 Kurs. Ich weiss noch, ich habe extra gewartet, bis Emilia mal den Basic 1 Kurs leitet. Das war für mich wichtig, weil ich damals, auch so ein bisschen überlegt habe, Papi zu werden. Oder das war schon in dieser Zeit. Gewesen. Und bei den Kindern kann man ja nicht auswählen, ob es Buben oder Mädchen gibt oder noch nicht. Ja. Mal schauen in Zukunft. Und ich habe dann ein bisschen bewusst auch Frauenfiguren in meinem Leben irgendwo gesucht, weil gerade Startup-Ecke halt auch nach wie vor sehr männlich dominiert ist. Und ich habe Emilia mal gesehen auf der Bühne beim Maestro einen Kürbis darstellen. Die hat immer so gemacht. Das haben wir extrem geliebt, Jasmin und ich. Und dann habe ich wirklich einfach gewartet, bis sie und der Frank, mit dem Frank zusammen hat sie den Kurs geleitet, den Basic 1 gemacht haben, dann bin ich in Töpferei oder Basic 1 Kurs machen.
Also ganz spezifisch auf die richtige Konstellation von Leuten gewartet. Ja, das hat aber eine Weile gedauert, oder? Bis dann seit 2013 hattest du gewartet, nehme ich an.
Nicht ganz.
Endlich, ich habe die Kombination. Ganz, genau.
Nein, aber ich habe tatsächlich noch 1-2 Basic Kurse abgewartet.
Mhm.
Ja.
Mhm. Kannst du dich an deinen ersten Improkurs, abgesehen von Emilia und Fragen, kannst du dich an was Konkretes, Spezifisches erinnern?
Ich weiß, dass ich extrem Spass an den Warm-Up-Games hatte. Mhm. Und nach wie vor habe. Mhm. Das ist auch wirklich das, was mich extrem antreibt an Impro, mhm. die Spielfreude. Mhm. Und die wird halt einfach zelebriert bei Warm-Up-Games. Und ich glaube, der Moment, wo ich gecheckt habe, dass die Fehlerkultur halt sehr ähnlich ist wie die Startup-Kultur, wo ja auch die gerade so vom amerikanisch geprägten Fehler bringen dich weiter, dass das irgendwie da auch zelebriert wird und dass ich das irgendwie kann, so ein bisschen wie miteinander verbinden oder dass ich auch schon gut kann irgendwie. Mhm. Das weiß ich noch als erste so Gefühl oder Eindrück von diesem Abend.
Also das klingt jetzt wie das, also das hast du erwartet oder hast du es entdeckt? Diese Begeisterung für diese Spielfreude und Fehlerkultur, war das was, was du schon gedacht hast, das werde ich dort finden? Oder war das, oh geil, ich dachte, das wäre was für mich und jetzt stoße ich auf das finde ich richtig cool?
Nein, ich habe das entdeckt. Mhm. Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Mhm. Genau. Jetzt, wo ich mir überlege, am Frank seine Schuhe sind mir auch noch aufgefallen, die weiß ich jetzt noch.
Waren das so Lederschuhe mit so einer Perle vorne drin?
Genau, mit so rotem, mit so roten Schuhbändern.
Und
genau.
Diese legendären Perle, die Frank da rein hatte. Ja, ja. Hat er von Schuh zu Schuh oder diese Perle mitgenommen. Ja.
Genau.
Jetzt habe ich gehustet, der hat mich komplett überrascht, dieser Huster. Und da will noch ein zweiter. Deswegen stelle ich schnelle Frage, damit ich dann husten kann, wenn du redest. Was hat dich am Anfang von der Impro so begeistert?
Für mich ist es sicher es so im Moment inne sein, so 100% präsent sein, keine Zeit haben, um noch an 7000 andere Sachen zu denken, wo man auch gerade noch so am Handeln ist, was ich sicher ein Typ Mensch bin, der das normalerweise macht. Und das halt wirklich müssen da sein und das Hirn gar nicht abschweifen lassen, das beruhigt mich sehr und packt mich auch jetzt noch. Das weiss ich noch, dass ich das an dieser Übung extrem hatte, dass ich eingegangen bin. Dann bin ich 3 Stunden da, hatte Spass und habe mich irgendwie auf das fokussiert. Und nach 3 Stunden bin ich wieder rausgelaufen und dann hat die Welt draussen wieder angefangen. Es war wirklich wie eine Ferie gewesen. Ich bin immer heim und habe dir als Mina gesagt, ich habe wieder 3 Stunden Ferien gehabt. Das war wirklich geil gewesen.
Ich weiß, viele diagnostizieren sich selbst und viele haben es. Würdest du dich selbst ADHS nennen? Oder hast du eine ADHS-Diagnose?
Nein, ich habe keine Diagnose.
Aber glaubst du, du hast eine?
Und ich habe da auch, also Garmin hat es mal gezeigt, es gibt so verschiedene Typen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den strukturierten Typ habe. Mhm. Also alles über To-Do-Listen und so löst. Genau. Also ja, wahrscheinlich stimmt das noch schon, dass es einen relativ grossen Prozentteil von der Impro-Szene hat.
Ich muss immer wieder an den Viet aus Slowenien denken, der hat das auch diagnostiziert und der hat gemeint, Impro wäre für ihn das ultimative Mittel gewesen, um damit umgehen zu können, weil diese multiplen Inputs, er war wie endlich mal ausgereizt und aus dieser Reizung konnte er sich dann fokussieren. Und das höre ich immer mal wieder.
Ja, wirklich, das ist ganz genau das und ich finde, das ist wirklich Ferien für mein Hirn. Das ist wirklich genauso. Und ich glaube, das ist wirklich auch das, was mich von Anfang an gerade begeistert hat und so halten lassen hat. Und auch jetzt immer noch für mich ein mega schöner Aspekt ist vom Impro.
Und das war jetzt 2020, weil du bist in meinem Orbit, bist du noch nicht so lang. Also ich glaube, da bist du vor 1,5 Jahren in der Burg mal aufgetaucht. Da bin ich dir wie das erste Mal begegnet. Aber du bist ja eigentlich schon seit über 5 Jahren oder fast 5 Jahren bei uns hier im Impro-Zirkus unterwegs, wenn du September 2020 den ersten Kurs gemacht hast.
Ja, jein. Also es ist halt ein holpriger Start gewesen. Mit Corona, wo ich gekommen ist, dort habe ich den Basic 2 Kurs online gemacht, was jetzt, sag mal, nicht die beste Erfahrung ist. Was nicht mal unbedingt mit Remote speziell zu tun hat, sondern man hat noch nicht so eine tolle Gruppe gehabt, meiner Meinung nach. Und dann mit Basic 3 ist es richtig losgegangen. Und dort ist einiges an Zeit vergangen. Ich würde jetzt auch sagen, so wahrscheinlich 2 Jahre, wahrscheinlich haben wir so Ende 22 ist wahrscheinlich Basic 3 gewesen.
Also quasi der Anfang war langsam und dann kam das schnelle Tempo.
Genau, ja.
Wenn du sagst, die Fehlerkultur und das Urlaub fürs Gehirn ist das, was dich am Anfang fasziniert hat, ist das heute immer noch so oder hat sich deine Faszination für Impro gewandelt oder erweitert?
Erweitert.
Inwiefern?
ich glaube, also der Comedy-Aspekt ist mir wirklich recht wichtig. Ich finde es recht geil, wie man Leute unterhalten kann, und zum Lachen bringen. Weil das, glaube ich, auch irgendwie die Hoffnung ist, dass die Leute dann auch in diesem Moment drin sind und so, also die Ferien dürfen geniessen. Ich glaube, das kennen alle, die irgendwie so am Maestro sind oder so, einen Abend lang. Es ist wirklich so 3 Stunden hier eingehen, ein bisschen Bauchweh bekommen vom Lachen und dann wieder rausgehen. Ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Aber für mich selber ist es natürlich einfach auch Geschichten erzählen, entdecken. Ich bin sehr ein Gefunderiger, was so jetzt gerade um ist und wie man die Sachen zusammenbringen kann. Das ist, glaube ich, alles so interessante Sachen vom Impro.
Und hast du diese beiden Elemente, Comedy und das Geschichtenerzählen, erst als Erwachsener erlebt oder hattest du oder entdeckst du jetzt solche Dinge in deiner eigenen Jugend wieder? Oder sind das neue Dinge?
Ich glaube schon eher neue Sachen, wo ich sicher irgendwo auch immer gebraucht habe. Storytelling ist ja auch als Unternehmer wichtig im Sinn von dein Produkt verkaufen, aber auch MitarbeiterInnen mitnehmen auf den Weg, begeistern für was du machst oder was wir zusammen machen. Von dem her, es war nicht nichts gewesen, vorher, aber es ist nicht so explizit als Skill trainiert worden, sondern immer nur so als Side-Skill. Und jetzt vor ein paar Jahren auch mit Dungeons & Dragons angefangen. Auch das war ein Projekt, das ewig auf dieser Liste war. Mache ich dann einmal, wenn ich mehr Zeit habe. Ich glaube, es ist mehr so, will ich das mal machen, aber ich habe es eigentlich nicht aktiv gepflegt oder so, nie. Ja.
Und jetzt sagen wir mal, weniger Comedy-getriebene Impro, sondern eher emotionale, narrative Impro, die interessiert dich im Moment nicht? Weil du vorhin auch von dem Comedy-Arm der Impro gesprochen hast, das hat mich so hängen geblieben an mir, der Begriff Comedy-Arm der Impro.
So, die ganz ernst gefühlsbasierte Bereich. Nein, habe ich noch bis jetzt keinen Zugang gefunden oder jetzt auch nicht speziell investiert oder irgendwie recherchiert oder so. Ich glaube, narrativ schon, aber narrativ kann durchaus auch sehr viel Comedy drin haben. Ich bin sicher jetzt im Moment eher so ein bisschen am Entdecken von der Comedy-Seite.
Cool. Ich finde das auch persönlich sehr cool, weil ich glaube, die allermeisten Menschen treten in die Impro ein über den Comedy-Arm. Also glaube ich jeden, der hier, fast jeder, vielleicht abgesehen von Melanie, die hier an dem Podcast saß und gefragt hat, wie haben sie angefangen, haben irgendwie mal Kontakt zur Comedy-Impro gehabt und fanden das cool. Und viele Menschen, die ich in Kursen gesehen habe, die haben dann fast zu früh, sind sie zu dem große Kunst und Seriousness und jetzt müssen wir hier Kunst machen und haben den Comedy-Arm fast ein bisschen früh schon abgeschnitten, obwohl du den ja brauchst, um den Gummizug aufzuziehen.
Also ja? Im Juni habe ich mich angemeldet, um bei der Mela den Drama-Kurs zu machen.
Oh Gott, damit war Olli ganz für die Impro verloren und ab jetzt ist es nur noch Kunst.
Ganz genau.
Was ist denn von den Shows, die du bisher gesehen oder gespielt hast, was ist deine All-Time-Lieblingsshow? Liebe Zuhörer, der Olli ist einer der treuesten Fans dieses Podcasts. Er hat sein Handy gezückt, weil ich glaube, er hat sich Antworten auf diese Fragen vorüberlegt und jetzt liest er von seinem Handy was ab. Ihr habt übrigens gerade das Handy gehört, das haben wir gerade kurz auf den Tisch legen gehört.
Ich lese ab, dass ich von Rocket Sugar Factory Mittelteil gesehen habe. Ja. Sie haben nicht effektiv den Namen gewählt für ihr Format, aber es ist das Narrativsformat gewesen, wo sie in der ersten Hälfte, ich glaube, 5 bis 8 kurze Geschichten angespielt haben, so wie Teil aus einer grossen Geschichte. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir können wählen, welche von diesen Geschichten wir in voller Länge sehen. Und dann hat die halt Geschichte irgendwo angefangen. In der Mitte ist irgendwann das Teil gekommen, das wir schon kennt haben von der ersten Hälfte und dann noch die ganze Geschichte fertig gespielt. Und das hat mich extrem weggehauen. Also erstens will Rocket Sugar Factory, Jim Libby und der Benning.
Steven Benning?
Benning.
Jetzt wow. Jacob Benningham. Ja. Jetzt haben wir es. Genau. Steven Benning. Jacob Benning.
Jacob Benningham. Einfach auch extrem tolle Spieler sind, wo irgendwie also Charaktere, und es ist Merli gewesen, was mich da so auch fasziniert als Topic. Das hat mich so inspiriert, dass ich sogar, oder mich und Garmin, dass wir sogar unser eigenes Duo-Format von dem inspiriert haben. Genau.
Cool. Auch Jim und Jacob auch ja Improvisateure, dass ich denke gerade darüber nach, wie bei den Crumbs, die ihren Zugang zur Impro haben und die im Duo hervorragend miteinander funktionieren, aber auch sehr, ich glaube, als Spieler relativ eindeutig sind. Das finde ich spannend. Mhm.
Und auch, also sie gehören jetzt auch die Kategorien, wo eben narrativ spielen oder oft narrativ spielen, aber das auch mit einem höheren Comedy-Kalt.
Absolut.
Genau. Und
absolut.
Also darum, ich würde jetzt nicht narrativ ausschliessen im Sinne von Comedy.
Wenn ich von mal narrativ meinte, dann meinte ich auch mehr wirklich, wir perfektionieren die Geschichte. Und das ist ein Aspekt von der Impro. Das ist ja auch spannend. Ich meine, Jim, Jacob, Lee, Steve, das ist alles eine Generation. Das ist so die Generation, die dann quasi auf der Bekanntheit erreicht hat, als wir angefangen haben. Also weiß ich, ob das genauso eine Generation vor uns war. Und die waren alle sehr geprägt. Alle vier waren bei Randy Dixon. Und Randy Dixon in Seattle, der hat einen massiven Fokus auf narrative Impro gehabt. Und ich würde relativ fest behaupten, also beim Jim weiß ich es und ich weiß es auch beim Steve und Lee, beim Jacob weiß ich es nicht so genau, dass diesen massiv vom Hero's Journey, die Randy Dixon in die Impro gebracht hat, massiv inspiriert. Also sie kommen so aus wirklich einer Schule, die sich schon abgegrenzt hat. Das war schon die Generation, die sich abgegrenzt hatte von Del Close und von Keith Johnstone. Die kannten das und die kannten die komplette Improform und hatten aber dann, waren wie die junge zweite Generation, die nicht direkt geprägt wurde und haben dann das gesucht. Und es gibt ein wunderschönes Bild von einem der ersten Seattle Impro Festival Groups und wer da alles drin ist. Das ist wirklich ein bisschen das Who is Who der Impro-Szene von vielleicht vor 5, 6 Jahren. Eben deswegen macht das Sinn. Das sind wirklich, wirklich coole und auch für meine Generation, für mich mega prägende Leute. Wer sie sehen möchte, Jim und Jacob sind in Wien. Steve ist, ich glaube, inzwischen glücklich verheiratet in Winnipeg mit Katie und Lee lebt in Berlin und man kann ihn sicher im Rahmen der Gorillas immer wieder sehen. Ja, lohnenswert. Wir haben uns dann wieder, es ist noch spannend, ich denke, ich muss jetzt kurz weiterdenken, warum habe ich mich denn vorhin so ein bisschen auch von Lee abgegrenzt? Weil meine Generation Impro, die war dann nicht so die Generation, die sich so auf ein Thema spezialisiert hat, sondern wir wurden dann wieder viel mehr die Generalisten. Und wir waren ja auch sehr europäisch geprägt, während ich Jacob, Lee und Stephen, alles Kanadier und Jim ist Amerikaner, die waren ja schon mega nah an dem nordamerikanischen Impro dran, quasi. Und wir haben uns dann als Europäer erstmal mega der amerikanischen Impro oder nordamerikanischen Impro angenähert und wurden dadurch quasi Johnstonisch geprägt und haben dann Amerika hinzugefügt und hatten dann mehr diesen Drang, glaube ich, auch nach Breite als zu einer Verengung in Comedy Narrative. Mhm. Okay. Im Ollis Biografie-Teil muss Gerald kurz ein bisschen über die Hintergründe der letzten Impro-Generation nachdenken. Aber beide, wenn ihr je die Chance habt, mit ihnen zu arbeiten oder zu spielen, macht es. Ja, macht es, macht es, macht es.
Genau, und
jetzt guckt er komisch. Meine Frage Gedanke, war nach der
nur ein Gedanke, wo man vorher kam, du hast gefragt, wieso bin ich irgendwann erst später dann so ein bisschen im Kosmos auch so ein bisschen auftaucht. Mhm. Ich glaube, es war wirklich mit dem Basic 3, bin ich. Dort hast du im Lebenslauf hast du ja auch gesagt, also in Anführungs- und Schlusszeichen Crew. Mhm. Und im Basic 3 habe ich wirklich so ein bisschen, ich sage mal, schon die ersten wichtigen Bezugspersonen auch kennengelernt. Das ist irgendwie nur lustig, wie im An und für sich Kosmos. Das höre ich jetzt auch von vielen anderen. Also die, halt die Gespönli, die mit einem den Weg gehen.
Wichtig auch sind.
So mega wichtig sind. Und für mich auch mega wichtig sind, um überhaupt den ganzen Weg gehen und dann auch am Stück zu gehen. Es ist ja dann auch so, du hast gewusst, die vier gehen weiter in den nächsten Kurs. Also gehe ich logischerweise auch weiter in den nächsten Kurs. Genau, dort auch unter anderem Carmen mit dieser Gruppe gehabt. Und dann eben mit vielen aus diesen Kurs, aus diesen Basic-Kurs, dann bei mir im Büro eben immer bei Impro an der Weststrasse haben wir einfach gespielt, weil wir nebst den Kurs halt auch noch ein bisschen ausprobieren und es ein bisschen vertiefen und so,
Ja, ich glaube, in irgendeinem Podcast relativ am Anfang reden wir auch sehr darüber, wie wichtig diese Bezugspersonen, Reflexionspersonen auf der Impro-Karriere sind und wie viel wert die sind. Was war denn bisher dein Lieblings-Impro-Moment? Er überlegt sich jetzt, ob er sein Handy wieder hochholen soll.
Der Lieblings-Impro-Moment oder
Ja, jetzt ist es mir überrascht, ne? Du hast gedacht, ich frage nach dem anderen Pfirsich-Moment, aber ne, ich frage nach dem Lebens-Impro-Moment. Jetzt ist Olli komplett verzweifelt.
Nein, ich sage, es ist generell bei Impro extrem geil, wie es mich aus der Komfortzone herausreißen kann. Mhm. Ich habe vorher irgendwie 8 bis 10 Jahre mein Startup gehabt und dort mit der Zeit auch so eine extreme Komfortzone gehabt. Mhm. Also es hat kaum etwas gegeben, das mich völlig herausreißen konnte. Mhm. Obwohl es eigentlich, bös gesagt, vom Impact her viel, viel relevanter war. Ja, oder so, genau. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich wähle den Moment, wo ich im Nachwuchsensemble beim Maestro im Finale durfte spielen. Und es ist so eine triviale Aufgabe. Ich muss selber sagen, welches Game ich will spielen. Und ich gucke an der Sideline. Und glücklicherweise ist die andere Person zuerst dran gewesen. Ich habe eigentlich Zeit gehabt und ich bin einfach völlig blank dort gekommen. Zuerst habe ich gedacht, blank, scheiße. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist eigentlich das Geilste, was mir jetzt seit ganz lang passiert ist. Das ist einfach so, es kommt einfach nichts mehr. Jetzt schnaufst du auch mal ein paar Mal durch und spielst dann wieder weiter. Und ich glaube, das ist mehr stellvertretend für was Impro bei mir kann auslösen kann. Und das ist einfach super geil. So.
Ja. Ja, schön. Ich möchte jetzt eine Vorbereitung ehren. Was ist dein Lieblings-41-Moment?
Du hast ihn schon fast gesagt, nämlich dort bei diesen Corona-Shows. Immer der Moment vor den Shows.
Ja.
Wo Emilia, glaube ich, meistens so moderiert hat und so ein bisschen die Leute willkommen geheißen hat. Und man ist so eine Community geworden in dem Moment. Es sind ja immer die gleichen Familien gewesen, die dort gekocht sind. Und man hat so, es war eine Zeit gewesen, wo irgendwie emotional nicht immer einfach war für alle. Für uns war es relativ simpel gewesen, weil wir gerade wirklich ein Baby hatten, das 1 Monat alt war. Und wir haben durch das können wie Ausgang haben, daheim auf dem Sofa. Und irgendwie, ich glaube, es ist der eine Moment, wo Emilia sagt, ah, der Olli ist wieder mit dem Lunis da. Und ich habe das so geil gefunden, weil es irgendwie so, es ist so mega ein persönlicher Moment gewesen, mit jemandem, den ich eigentlich nicht wirklich kenne. Und ich glaube, das hat wie, das ist der Anfang gewesen, von zeigen, wie Community bei an und für sich krass hoch gewertet wird und so die Wohlfühlzone einfach zelebriert wird, egal was rundherum ist.
Voll, ich kann mich wirklich auch noch an einige dieser Stammgäste sehr gut erinnern. Der Andreas, der jetzt auch immer noch Kurs kommt, der alles geguckt hat mit seiner Partnerin. Dann der Rolli und sein Partner. Der Partner hat immer gestrickt.
Immer gestrickt, genau.
Während der Show saß er dann noch gestrickt. Die Familie Weber, die mit 4 Kindern immer
also
da saß.
Auf dem Sofa so rumgekocht.
Ganz genau. Und das, also ich muss zugeben, ich weiß, dass viele Improvisateure diese Remote-Zeit als etwas vom Schlimmsten ever. Es hat für mich mega viele schöne Elemente gehabt. Und auch gerade das, diese kleinen Fenster den Leuten und dann nachher mit dem Bier noch mit den Einzelnen reden und wirklich dieses Gefühl haben, es gibt da draußen eine Gruppe Menschen, mit denen bist du immer noch in Kontakt. Und eben, ich kannte dich ja nicht. Ich habe das auch ehrlich viel später erst kombiniert, dass du derjenige bist, der mit seinem kleinen Kind immer mit der Mütze saß. Weil du hast immer deine Schirmkappe auf. Und ich kann mich an das Bild von euch auf Zoom noch erinnern, aber ich wusste gar nicht, dass du das bist.
Ja, voll.
Ja? Ja, genau. Das ist doch mega schön. Ja, das war nicht nur eine schlimme Zeit, zumindest für mich. Ich habe noch ein paar positive Corona-Erinnerungen. Olli, es ist Zeit für dein Handy. Was ist die eine Impro-Weisheit?
Die kann ich sogar auswendig. Und sie kommt von Jim Libby.
Aha.
Und sie ist Replace Judgment with Curiosity.
Mhm. Was verstehst du darunter?
Man ist oft in einer Impro-Szene und man verurteilt eine Idee, eine Suggestion, einen Gedanken von einem selber oder von den Mitspielenden. Es ist extrem befreiend, wenn man nicht findet, das ist jetzt eine Seichidee oder wieso machst du jetzt das? Das ist ein Seich, sondern eben nachher das drehst und denkst, spannend, was können wir jetzt mit dem machen? Und ich glaube, wieso dass ich sie als meine Impro-Weisheit nehme, ist, weil sie eben weit über das Impro rausgeht.
Voll, absolut.
Und das irgendwie hure geil ist, auch im Alltag zu machen oder keine Ahnung, in der Beziehung oder im Büro oder so. Halt, wenn man denkt, das ist jetzt irgendwie eine total blöde Meinung oder irgendwas, dann irgendwie wollen verstehen, wieso denn? Oder was steckt dahinter? Wie kommst du zu dem Punkt? So.
Hast du bisher das Vergnügen gehabt, mit Chris Mead zu arbeiten?
Nein.
Chris Mead, der war jetzt eben gerade auch das Wochenende in Zürich für das Close Encounter Theater und ist lustigerweise jemand, mit dem ich, glaube ich, erst 4-mal zusammengekommen bin, aber zumindest meinerseits, ich glaube, von seiner Seite auch sehr vertraut sich anfühlt, auch sind eine ähnliche Generation und er ist halt in England sozialisiert worden, was Impro angeht. Und er ist im Moment einer der, ich glaube, heißesten Eisen im reisenden europäischen Impro-Geschäft. Es gibt ja nebst den lokalen Szenen, wie wir eine haben, gibt es einfach so eine wandernde Impro-Schar, die von Festival zu Festival oder von Großgruppe zu Großgruppe zieht. Und da ist er sicher, also wer im Moment einen Workshop mit Chris Mead machen wollte, der wird in diesem Jahr noch bestimmt 12 Gelegenheiten kriegen, weil er ist im Moment überall, auch sehr zu Recht.
Man kann seinen Newsletter sehr empfehlen. Ja. Der lese ich immer und hat auch immer so, wenn man zu wenig Filmideen hat zum Schauen oder so, dann kann man seinen Newsletter durchhauen.
Genau. Was immer mal spannend an Chris ist, ist, Chris ist für einen Zyniker wie mich fast schon zum Kotzen positiv. Also ich habe Chris noch nie negativ über irgendwas, irgendwen oder irgendwas reden hören. Und ich bin ja generell, zumindest von meiner Grundnatur, ich glaube, ich habe es abgelegt mit der Impro, ich bin eher ein zynischer und auch zum Teil eher ein kritischer Geist. Und Chris sitzt neben mir in der Show und fokussiert sich 100% auf das, was gut war. Und ich habe das unglaublich inspirierend gefunden. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende mit ihm einen Workshop gemacht und ich saß so neben ihm und dann haben wir Langform gespielt und dann hat er das gefeedbackt und ich dachte, es ist schon für mich faszinierend, wie du dich entscheidest, all die 20 Dinge, die dir sicher auch aufgefallen sind, die man wirklich guten Gewissens hätte ansprechen können, nicht anzusprechen, sondern für jeden Einzelnen was Positives. Und irgendwie ist es mir fast ein bisschen zuwider, diese unglaubliche Positivität, aber gleichzeitig erkenne ich auch darin so die Qualität. Und ich habe mich dann mit Karl unterhalten, der mit ihm in Karlsruhe einen Workshop gemacht hat, wo sie dann eine Show bis zur Aufführung mit ihm entwickelt haben. Und er hat gesagt, es war schon faszinierend, mit wie viel Selbstbewusstsein meine Gruppe und die wir als Gruppe in diese Show gegangen sind, dadurch, dass wir von ihm einfach nur bestärkt wurden. Das heißt nicht, dass alles ist cool, aber es ist auch nicht relevant, ob alles cool ist. Du musst einfach bestärkt sein in dem, was gut ist, um damit eine coole Show zu machen. Und die coole Show ist ja eine, die mehr positive als negative Dinge hat. Und wenn du natürlich sagst, jetzt, sie sorgen nicht dafür, dass es weniger negativ wird, sondern wir sorgen dafür, dass es mehr coole Sachen gibt. Und das bewundere ich schon massiv an ihm. So diese.
Aber es ist ja schon auch an und für sich Kultur bis und ohne Masterclass. Also vorher hast du auch eigentlich, sag jetzt mal, glaub,
genau,
nicht und, einmal etwas Negatives gehört.
Also. Und dann stoßen wir auf Kursteilnehmenden, die möchten gerne gebeutelt und kritisiert und gefeedbackt werden. Und das oft stößt ja der Chris auch, weil der Chris unterrichtet ja nicht Impro-Beginner, der unterrichtet ja Impro, eben dein Niveau und mein Niveau unterrichtet der und sagt einfach, nö, I'm not gonna do this. I love Impro, I love everything. Und jetzt gucken wir, gebe ich euch noch Hinweise, wie man es noch machen könnte und nicht, wie man gewisse Dinge nicht machen könnte.
Vielleicht
ich
finde diesen ersetzt Ansatz
unglaublich spannend.
Vielleicht ersetzt er Negative Judgment halt mit Curiosity.
Deswegen ist mir in den Sinn gekommen, dass er das, glaube ich, auch extrem lebt und deswegen, weil ich mit ihm so lange Kaffee getrunken habe am Freitag, mir in den Sinn gekommen ist, das ist irgendwann ansteckend. Und selbst wenn ich von meinem Grundwesen her eher der Kritiker und der Zyniker wäre, ich liebe ihn abgöttlich dafür, dass er das so perfektioniert hat.
Also ich schaffe das auch nicht immer, natürlich, aber es ist etwas, was ich mir immer wieder sagen will. You know?
Also im Name-Dropping-Game, jetzt haben wir Steve, jetzt hatten wir Lee, jetzt hatten wir Jim, jetzt hatten wir Jacob, jetzt haben wir noch Chris. Alles Angelsachsen, alles also männliche, englischsprechende.
Dann würde ich das tatuieren und nicht das Excel-Spreadsheet-Logo.
Wow, man kann beides machen. Kannst du das Doodle-Logo irgendwo hinkopieren, so ein schönes D. Meine Güte, warum haben sie Doodle so verkackt? Das war mal so gut. Und,
ja, ich brauche unterdessen auch Nudel. Ja,
natürlich nutzt man Nudel, weil. Aber Nudel ist einfach so furchtbar hässlich.
Naja. Ja, das ist vielleicht ein guter Übergang zum nächsten Thema.
Meinst du? Furchtbare Hässlichkeit.
Nudel. Gut.
Hässlichkeit. Gut, da der Olli ein treuer Hörer ist, weiß er, dass es welche gibt, die wollen den dritten Abschnitt beenden. Er ist so mutig und beendet schon den ersten Abschnitt. Meine Damen und Herren, wir sind fertig mit der Biografie und kommen zum nächsten Teil, zu Geralds Thema. Musik Vor ungefähr, ich würde schätzen, einem halben Jahr, vielleicht einem Dreivierteljahr, haben wir zwei zusammen in einem Büro gesessen, weil du ja ein Internet-Startup gemacht hast und ich damit ausgehe, du bist ITler, du kommst mit allem Druss, was IT ist, und ich als eine meiner Rollen als Geschäftsführer mir vorgenommen habe, die IT und digitale Infrastruktur von einem 40, die alle noch von Frank selbst gebaut oder zusammengeschustert wurde, für die Zukunft mal auf Vordermann zu bringen, aber eigentlich keine Ahnung hatte. Also habe ich dich gefragt, hey, kann ich mit jemand drüber reden? Und dann haben wir das zusammen einen Prozess gestartet, an deren Ende wir auch zwei Leute angestellt haben, die im Moment für uns die IT-Infrastruktur verbessern, aufräumen. Das werdet ihr auch alle merken. Es werden bald Online-Zahlungsmöglichkeiten kommen und wir werden bald unser eigenes Ticketing-System einführen. Das sind so Dinge, die vielleicht die Zuhörenden hier mitkriegen. Aber es sollte ja nicht ums IT gehen, sondern du hast mich in dem Zusammenhang dann mal gefragt, in eurem Sitzungszimmer, in eurem Büro, ob ich mir vorstellen könnte, dass du zwei Tage die Woche die Töpferei mietest. Ich sag, das kann ich mir eh vorstellen, give me the money, show me the money, ist mir in den Sinn gekommen, apropos Filme, die man gucken könnte. Und dann hast du mir erzählt, du würdest gerne jetzt, wenn du dann nicht mehr erwerbstätig bist, würdest du gerne einfach zwei Tage die Woche mehr oder weniger offen Impro machen mit Leuten. Und das habe ich höher geil gefunden. Ich liebe solche Initiativen. Und dann haben wir einen relativ günstigen und fairen Deal gemacht, weil der Raum ist ja eh frei. Also warum sollte man freie Räume nicht nutzen? Und wenn Leute das nicht leisten können, dann machen wir das. Und so ist das Impro-Atelier entstanden. Und so wie ich die Daniela mal hier hatte und ich gerne das Impro-Ida featuren wollte als Epis, was in dieser Impro-Szene in Zürich existiert, habe ich dann auch damals gesagt, irgendwann möchte ich dich gerne im Podcast haben, dass du von dem Impro-Atelier erzählst. Auf der einen Seite, vielleicht ist das für Leute interessant, aber auf der anderen Seite auch ganz bewusst zur Inspiration bietend, die Impro-Szene in Zürich darf, soll und muss mehr sein als das, was es an und für sich als kommerzieller Anbieter anbietet. Denn im Endeffekt sind wir kommerzielle Anbieter und ich glaube, drumherum sollte es noch mehr Initiativen geben, eben wie Impro in der Weststraße. Und nicht alles muss von uns kommen. Olli, was ist das Impro-Atelier?
Das Impro-Atelier ist ein Raum für Leute, wo ich sage immer, so ab Niveau Masterclass möchten einfach die Impro spielen, an sich schaffen, besser werden, einzelne Themen vielleicht ein bisschen anschauen, und aber einfach Meilen machen. Es ist so, wenn man bei An und für sich durch das ganze Kurssystem durchläuft, wird man so schön in der Hand genommen, man lernt Impro ein bisschen kennen, man macht zuerst alle Basissachen, dann lernt man ein paar Games, geht auf die Bühne, macht assoziativen Kurs, den Narrativkurs, dann logischerweise irgendwann wahrscheinlich die Masterclass, hat wahrscheinlich auch ein eigenes Ensemble mit irgendwelchen Leuten, wo man sehr spezifisch vielleicht für Shows übt oder einfach einen Abend lang irgendwie so ein bisschen immer mit den gleichen Leuten zusammenspielt. Und nachher ist man aber irgendwie, meine Meinung, ist man dann so ein bisschen stuck oder man kommt dann irgendwie nicht weiter. Oder für mich ist es einmal so gewesen. Und man braucht wie einfach einen Ort, wo man kann üben, spielen, mit vor allem unterschiedlichen Leuten zusammen auch spielen. Nicht immer die gleichen drei, vier Leute, wo man sich halt dann irgendwie eingrooft und dann also die eigene Art entwickelt, wie Impro vielleicht für einen funktioniert. Und für das habe ich mir gesagt, wäre es cool, wenn ich einen Raum hätte, wo man mit Leuten einfach kann spielen kann. Und für mich natürlich ist jetzt gerade auch noch eine spezifische Situation. Ich habe zwei Buben, das heisst, Übungen sind für mich immer schwierig zu organisieren oder limitiert verfügbar. Und so habe ich probiert, Impro in den Tag einzubringen. Und mache jetzt das immer am Montag und am Freitag mit Leuten, die Lust haben, zum Vorbeikommen und mit mir zusammen Impro spielen.
Hat das ein Ziel, abgesehen von seinem Selbstzweck? Also du hast den Selbstzweck gesagt, Spaß haben, spielen, sich entwickeln. Hat das das Ziel, dass es in sich irgendwann dich überlebt? Oder hat es für dich ein Ziel, wo das in Zukunft hinführen soll?
Also um ganz ehrlich zu sein, es war ein sehr egoistisches Projekt gewesen, zu Beginn. Mindestens. Ich habe einfach gewusst, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich zu mehr Stunden komme, damit ich mehr glücklich bin.
Also die mehr Meilen oder die mehr Impro-Stunden, die sind nicht, um an ein Ziel zu kommen, sondern um deine Freude oder mehr Urlaub für dein Gehirn zu haben. Ist das die primäre Absicht?
Das ist sicher mal so der erste Ansatz gewesen. Und ich habe aber schon immer auch den Community-Gedanken irgendwo rum, darum auch improshows.ch gebaut, weil ich so gemerkt habe, man kommt so raus und dann hat man so ein eigenes Ensemble, macht Shows. Aber es ist schwierig, zum das miteinander zu teilen. Es, es ist wie die Community ist mega gut behütet, bis und mit Masterclass, sage ich mal. Mhm. Und nachher ist die Community mega, mega in kleine Clouds aufteilt. Das war aber mein Eindruck, als ich dort angekommen bin. Also es gibt so die englischsprachige Community beim CET, es gibt noch eine vom Story Lab. Und halt immer wieder mal mit Kurs bei An und für sich. Aber es ist wie so nicht extrem gut connected. Es hat immer wieder geheißen, ja, das Ensemble gibt es auch noch, das auch noch, gibt es auch noch. Und mit Impro-Shows.ch habe ich ja schon das erste Mal so ein bisschen probiert, das ein bisschen zusammenzubringen und auch ein bisschen eine Liste zu machen, was gibt es eigentlich alles für Ensembles etc. Und die Leute eigentlich dann noch einen Schritt weiter zusammenbringen, dass sie auch miteinander einfach üben, einander kennenlernen, eine gute Zeit haben. Das ist irgendwie ein Impro-Atelier. Aber es ist jetzt nicht eine mega krasse Absicht dahinter oder so, sondern es ist wirklich einfach ein Raum, wo man möglichst viele coole Impro kann spielen mit unterschiedlichen Leuten. Und ich habe es jetzt wie ein bisschen eingeschränkt, auch damit es nicht zu heterogen wird, so ab Masterclass-Level und Leute, die vielleicht das auch so ein bisschen regelmässig machen wollen. Also wenn man es nur einmal alle Jahre machen soll, dann ist es vielleicht nicht der richtige Ort, weil man sich halt doch immer ein bisschen kennenlernen muss und gemeinsam einen Weg finden.
Und was für Menschen nehmen daran teil und welche Verantwortungen, Bedingungen oder Verpflichtungen gehen Sie damit ein?
Gar keine Verpflichtungen. Man kann einfach mal mir schreiben und sagen, ich hätte auch Bock zum Vorbeikommen. Wir treffen uns am 10. Uhr, am Freitag. Ja, das ist ein bisschen eine Freizeitveranstaltung. Wir fangen erst am 10. Uhr an.
Also am Vormittag, meine Damen und Herren. Ja. Nicht am Abend, am Vormittag.
Genau. Am 10. Uhr am Morgen treffen wir uns dort.
Vormittag.
Trinken einen Kaffee zusammen oder einen Tee und diskutieren, auf was wir Lust haben. Manchmal kommt jemand und sagt, hey, ich habe am Wochenende einen Workshop zu Fairy Tales gehabt. Ich hätte die Idee, euch Character Work, die paar Übungen zu machen. Manchmal sagt man einfach, hey, wir machen das Warm-up und spielen nachher einfach Impro-Jam. Die gehen manchmal 2 Stunden. Das ist gar nichts dagegen einzuwenden. Also, das ist wirklich so, die Gruppe, die dann dort ist, das sind meistens so zwischen, ich sage, 4 und wir sind auch schon, glaube ich, 9 gewesen, Leute. Und man spielt dann einfach zusammen Impro.
Aber das aktiv mitmachen ist ein Element. Also ich kann nicht sagen, ich komme am Freitag und gucke euch beim Impro-Machen zu.
Haben wir jetzt noch nie gehabt, dass das jemand machen wollte?
Und wäre das eine Möglichkeit aus deiner Perspektive, so ad hoc?
Hey, wenn das einmal ist, zum Einschauen, ob man selber will mitmachen und das Richtige für einen ist, dann darf man das sicher irgendwie machen. Es ist aber jetzt nicht gedacht, dass man den Tag auf das Publikum ausleitet oder so, sondern es geht wirklich darum, an einem selber auch ein bisschen einfach auszuprobieren und ohne Druck irgendwie können Impro spielen und auch Sachen ausprobieren. Ja, mal singen, ohne Begleitung oder was einmal gerade im Moment entsteht.
Gelingt euch denn das, dass das druckfrei ist? Also im Endeffekt seid, oder die Menschen, die da sind, sind Mitglieder der Impro-Szene. Da kann natürlich ja nicht nur ein Druck von was denken quasi Experten, sondern es kann ja auch einen Peer-Druck geben und quasi, ui, was denken die anderen von mir? Ist das wirklich so druckfrei oder haben Leute oder erlebst du das oder spürst du es bei dir selbst? Ui, jetzt muss ich dabei jetzt schon noch zeigen, dass ich würdig bin.
Ich kann nur für mich antworten. Für mich nimmt das, dass man kein Ensemble ist und dass man nicht irgendwie auf eine Show hinarbeitet oder überhaupt spezifisch an etwas hart arbeitet über längere Zeit, so nimmt das für mich sämtlichen Druck weg.
Also hast du das Gefühl, jetzt spiele ich in der Szene und ist jemand Neues dabei, oh Gott, was, jetzt habe ich diese Szene komplett in den Sand gesetzt, was denkt die von mir? Weil das ist ja ein Druck, den haben Leute, den spüren Leute. Also jetzt nicht spezifisch beim Imperatli, aber allgemein in Peer-Workshop-Situationen.
Hey, ich würde jetzt völlig lügen, wenn ich würde sagen, ich hätte das nie gehabt. Aber es ist ja jetzt mal, wenn man in einer Szene irgendwie abkackt, der Gibril würde das Muskelkater nennen, oder? natürlich will man auch cooles Impro spielen, aber es ist definitiv der Rahmen, glaube ich, ist sehr gut gesetzt, um Sachen auszuprobieren und weit außen an der Komfortzone zu spielen, glaube ich, ist schon alles gesetzt. Mhm. Ob man es dann immer schafft, in jeder Situation ist es einmal dahingestellt. Aber ja.
Und den Rahmen, ist das nur, was du gerade gemeint hast, wir arbeiten nicht auf eine Show hinzu, oder gibt es noch andere Elemente des Rahmens, die du bewusst nutzt, um das zu erreichen?
Jetzt überlegt der Olli. Ich glaube, es ist schon sehr so ein freundschaftliches Zusammenspielen. Man hat auch keinen Zeitdruck. Wir sind dort, man hat viel Zeit. Es ist nicht wie an einer Ensembleprobe. Man weiss, man hat irgendwie nur 2,5-3 Stunden am Abend und dann gehen wir wieder heim. Wir müssen jetzt müssen wir auch spielen und fokussiert. Und irgendwie, das ist meine einzige Szene vom heutigen Abend, wie es teilweise vielleicht an einer Masterclass-Probe ist oder so. Sondern es ist wirklich, man hat so viel Zeit. Man hat immer wieder die Möglichkeit aufzustehen und wieder eine nächste Szene spielen und halt wieder ein bisschen zurück in die Komfortzone gehen oder so. Ich glaube, das gibt schon auch den Rahmen. Und eben, man hockt nachher zusammen in die Sonne und isst zusammen zu Mittag. Und irgendwie, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen Abnerden. Es sind ja dann oft Leute, die halt einfach gerne ein bisschen Zeit mit Impro-Leuten verbringen, über Impro-Themen reden. Wir haben ja schon einen neuen Podcast gelost. Also es sind ja alles, ich glaube, dort reden wir sicher auch viel über Impro und das haben wir auch so ein bisschen einen einfacher Umgang miteinander, jetzt weniger. Ich glaube, der Konkurrenzdruck ist jetzt da nicht irgendwie gross rum.
Cool. Und was sind, jetzt hast du einzelne Themen schon erwähnt, Singen ohne Begleitung, was sind sonst so Highlight-Themen, die ihr an so einem Freitag oder Montag bearbeitet habt?
In den letzten paar Wochen haben wir sehr viel einfach frei gespielt oder jemand hat gesagt, ich hätte ein cooles Format, wo man einfach so ein bisschen Charaktere damit üben und spielen. Ich glaube, also so wirklich Theorie machen wir nicht. Sondern es ist wirklich, meistens ist es relativ freies Spielen mit 2-3 Übungen, wo man aus einem Theorie-Workshop irgendwo mitnimmt. Genau.
Cool. Und wie stabil ist die Gruppe? Also wenn du jetzt sagst, 4 ist das so der harte Kern, der immer da ist und dann kommen nochmal Leute hinzu, oder?
Ja, ich glaube, 4 ist gerade etwa so die Zahl, die ich würde sagen, als harter Kern, wo eigentlich immer dort sind. Oder sagen wir mal, jedes zweite Mal sicher dort sind. Mhm. Und dann gibt es zusammen eine gute Gruppe. Und dann gibt es ein paar, die wirklich so, ich sage jetzt mal, einmal im Monat kommen. Mhm. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Ja. Aber es ist wie so, ich fände es schön, wenn die Leute Regelmäßigkeit haben.
Hast du schon negative Erfahrungen gemacht in dem Kontext? Oder ist bisher alles Eitelkeit, Sonnenschein, ach wie toll? Jetzt ist die bisschen zynische Frage hier.
Genau. Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendwie gross negative, also so wirklich negative. Also es hat sicher noch Nachmittage gegeben, wo jetzt irgendwie so, oh, irgendwie ist es heute nicht ganz so geflowt wie an anderen Tagen oder so, wo ich jetzt aber auch nicht ganz genau würde jetzt analysieren, wieso ist jetzt das gewesen oder so. Aber wir hatten sehr viele schöne Stunden gehabt, wo wir Scene painted haben, wo wir 24 Stunden auf einem Bänkchen gespielt haben. Und das auch wirklich, ich glaube, was uns oft so ein bisschen passiert, ist, so, dass die Formate, die normalerweise vielleicht mehr 30 Minuten gehen, dass wir dann plötzlich einfach 1,5 Stunden lang das Bänkchen gespielt haben. Jetzt einfach völlig out of hands. Und alle haben noch irgendwie komische Ideen reingeschmissen. Und ich glaube wirklich, das ist so, dass Das ist genau das, ein Zeichen davon, wir haben nicht irgendwie ein spezielles Ziel, wir haben keinen Zeitdruck, wir müssen das nicht irgendwann so auf eine Bühne bringen, sondern wir können einfach...
Wir sind am Üben.
Wir sind einfach irgendwelche Sachen ausprobieren.
Cool.
Genau.
Cool. Was wäre dein Traum? Wie viele Leute hättest du gern da?
Ich glaube, bis zu 8 Leute jeden Freitag wäre super. Ich habe es noch nie geschafft, dass wir am Montag können spielen. Am Montag sind es immer zu wenig Leute. Das heisst, wenn es ein paar Leute gibt, die ihre 80%-Tag oder so am Montag hätten, dann...
Und den gerne mit Impro füllen würden. Zumindest so jedes zweite, dritte Woche.
Also von dem gehe ich ja aus. Alle Menschen wollen ihren Freitag mit Impro spielen. Oder nicht. Genau, nein, genau, dann dürfen sie sich wirklich sehr gerne bei mir melden.
Wie macht man denn das, Olli? Wie erreicht man denn Olli?
Man kann an info@impro-shows.ch schicken. Oder oli@impro-shows.ch.
Oder einfach an einem Freitag in der Töpferei über Tag auftauchen.
Das ist einfach gefährlich, weil manchmal passiert es, dass es nicht ist. Man tut mir lieber schreiben und ich schicke den Link zum Nudel. Das ist übrigens der
Nudel.
Genau. Wo man sich dann eintragen kann, weil dann kann ich den Leuten sagen, hey, heute findet es leider nicht statt. Mhm. Weil der günstige Deal mit an und für sich ist nämlich auch, dass jederzeit mir Töpfe weggenommen werden.
Was für eine schlechte Verhandlungssituation dort an und für sich gemacht hat.
Genau. Oder auf Insta natürlich. Mhm. Oli der Fuchs. Mhm.
Mit seinen Weisheiten, die er im Moment auf Impro teilt.
Ganz
auf
genau.
Insta teilt. Cool. Also eine mega spannende Initiative, die mich eben auch so beeindruckt oder begeistert ist, zu sagen, okay, in welchen Rahmen kann Impro stattfinden? Und es gibt quasi die klassischen Gruppen, die gesamte Sozial und Druck. Und die haben, ich glaube, Gruppen haben einen Megawert, um quasi sich künstlerisch weiterzuentwickeln und auch den Gruppenprozess zu erleben. Und es gibt die Kurse, wo du für Geld Wissen bekommst und Erfahrung und dich nicht um alles andere kümmern musst. Aber ich finde es mega geil, dass es eben mit Initiativen wie dem IDA einen Ort gibt, wo die Impro-Szene, die möchte, Theatersport miteinander machen kann oder Aufführungen in Raum gibt. Und dass es jetzt so die Initiativen gibt, die Rahmen und Räume schaffen, wo Leute ohne kommerzielle Absichten oder ohne kommerzielle Verpflichtungen Impro üben können und dass dann jemand wie du sagt, ich investiere Kapital oder vor allen Dingen auch Zeit darin, um anderen diesen Raum zu halten, das finde ich mega, mega, mega schön. Und bin gespannt, was es an diesen Initiativen noch gibt, weil ich will, dass die Impro-Szene, die ich im Moment schon für sehr cool und sehr weit entwickelt halte, zumindest in dem Weltteil, den ich wahrnehme, dass wir die noch weiterentwickeln können. Also Olli, vielen Dank, dass du relativ schnell seit wann Ende 22 war Impro Basics 3, aus meiner Perspektive jetzt schon einen wirksamen Beitrag und einen großen Beitrag, nicht nur mit impro-shows.ch, sondern auch mit der Idee von dem Atelier und auch solange es die Töpferei gibt, werden wir auch dieses Atelier unterstützen, leistest. Danke dir.
Danke dir.
So, nach all dieser Gedankensudelung kommen wir zum dritten Teil, zu Ollis Thema.
Ja, Gary, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich in mein Home-Turf überwechsle. Mhm. Meine Frage an dich ist...
Also, was heißt das auf Deutsch für die Menschen, die das hören, die jetzt nicht im Denglizismus groß geworden sind?
Ich würde sagen,
Sag nicht Homebase. Du kannst den Home-Turf nicht mit Homebase ersetzen.
Mein Dahei.
Okay, in meinem Dahei. Gut.
Genau, und zwar möchte ich dich fragen, wie eskalierbar ist denn an und für sich und Impro vielleicht im Allgemeinen?
Für diejenigen, die jetzt nicht in einem Start-up und BWL-Welt groß geworden sind, was meinst du damit skalierbar?
Genau, Start-ups sind ja bekannt dafür, dass sie klein anfangen und dann sehr schnell sehr gross werden.
Zumindest auf Papier.
Und ein skalierbares Business tut sich durchaus zeichnen, dass man es kann beweisen kann, dass es funktioniert. Einem Kurs mit 8 Teilnehmenden und dann eigentlich den gleichen Kurs auch mit 800 oder 8 Millionen Teilnehmenden kann, durchführen. Das wäre so zum Beispiel ein Vertical oder eine Dimension, in welche man einen An- und Pfirsich-Kurs könnte skalieren. Und mich nimmt es Wunder, was so deine Gedanken sind zu Wachstum für An- und Pfirsich. Impro oder vielleicht auch die Community. Und zwar skalierbar, ja, Gedanken von mir sind geografische Skalierbarkeit. Ihr habt ein bisschen angefangen mit Verticals, also mit Business for Life. Business und Business for Life.
Impro for Life und Impro for Business.
Gemixt, genau. Mhm. So mit diesen verschiedenen Angeboten. Ich bin letzte Woche Book of Mormons schauen, im Theater 7, hat es glaube ich geheißen.
Theater 11.
Theater 11, danke.
Wenn man sieht, der Olli geht nicht ins Theater.
Genau. Aber ich bin mal gewesen, auf Einladung, muss ich sagen. Oder auch die Mag Event Hall oder so, wo man ja könnte einfach eine Show, ein Maestro vor 2000 Leuten spielen oder so. Genau, bei Startups geht es dann auch immer noch in Richtung Subscriptions, wo glaube ich der Gibril macht in Basel,
ja, so eine Art, mit einem Halbjahresgebühr, genau.
Jahresgebühr, genau. Oder so wie McDonald's mit Franchising könnte ich arbeiten. Was sind da so Gedanken oder gibt es da sogar Pläne oder wo glaubst du, sind die Grenzen für das?
Also über konkrete Pläne werde ich mich nicht äußern, sondern nur über...
Es gibt doch da vier konkrete Pläne, wenn ich in einem Podcast gucke.
Sondern nur über hypothetische Gedankenspiele.
Gut. Dann machen wir hypothetische Gedankenspiele.
Wir machen hypothetische Gedankenspiele. Die Skalierbarkeit von Impro. Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ich durfte einmal eine Impro-Show in den WEF-Hallen spielen. Das war vor allen Lehrpersonen, die gekommen sind, aber es waren alle Lehrpersonen des Kantons Graubünden. Das waren über 2.500 Menschen. Und mit Wiederholungen, also weil die Bühne natürlich dann so weit weg war, dass quasi auf Bildschirmen wurde quasi die Bühne wiederholt, damit die Leute weiter hinten sitzen, das mitbekommen.
Und hat es funktioniert?
Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, dass ein großer Aspekt, der die Impro, zumindest so wie wir sie leben, ausmacht, ist, dass es eine Unmittelbarkeit gibt. Und ich glaube, dass diese Unmittelbarkeit bedeutet, dass du als Zuschauer immer das Gefühl hast, ich kann gesehen oder gehört oder Einfluss nehmen. Und wenn ich in der 40. Reihe sitze, dann bin ich de facto ein passiver Zuschauer. Und wenn ich es dann auch noch über die Leinwand sehe, dann ist es eigentlich mehr oder weniger Fernsehen, wo ich einfach gerade dabei sitze, während es passiert. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied zur Impro, zumindest wie wir sie verstehen. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, Schillerstraße, Middleditch and Schwartz und den Piloten, den wir mit Gülscher zusammen gemacht haben. Impro hat auch Erfolg gehabt über das Medium Fernsehen. Freischnauze, whose line is it anyway, was auch immer. Ich glaube, es unterscheidet sich einfach von dem, was wir im Moment als Impro machen und verstehen. Das heißt, wenn du jetzt das an einem Pfirsich-Modell, an einer Pfirsich-Situation skalieren wolltest, dann glaube ich, funktioniert das nicht über, ich weiß nicht, ob du das vertikal genannt hast, über die Größe, sondern das würde bei mir jetzt eher über die Reproduktion, das wäre jetzt eher das Modell McDonald's, ne, dass du das per Franchise machst. Denn ich glaube, die Performance-Impro verliert irgendwann, so wie wir sie machen, verliert das Element, wenn der Direktkontakt abbricht. Ich habe mal in Wiesbaden auf dem Neo, ich glaube Nero oder ich weiß nicht, ob er Neo oder Neroberg heißt, dort hat für Garderobe keine Haftung ihr Sommerfestival. Und da gibt es ein Maestro, den Champions, irgendwas mit Champions heißt der. Und das ist auch vor 2000 Leuten, aber in einem Rondell. Also du bist quasi in einem Amphitheater in der Mitte und sie sitzen um dich herum. Und das gibt denen, obwohl es 2000 sind, eine gewisse Nähe, weil die Distanz zum Letzten ist trotzdem nicht so weit weg, als wenn es wie in den Weffallen ist. Du bist auf einer Seite und dann vor dir sitzen 2000 Menschen.
Aber du glaubst, das ist komplett etwas anderes, ob ich im Zollhaus am Maestro sitze und irgendwie im Ecke hin und nie etwas sagen?
Ja.
Oder ob ich Netflix schaue?
Ja. Ich glaube ja.
Wieso denn?
Also weil erstens, selbst in dem hintersten Ecke vom Zollhaus bist du nah genug dran, um zu sehen, was noch auf der Bühne passiert. Dann siehst du immer noch im Maestro den Christian, der an der Seite mit der Simon ein Scherzchen macht. Du siehst immer noch diesen Moment von, der weiß gerade nicht ganz genau, was er macht, der blankt gerade der Olli auf der Bühne. Und du bist nicht davor gefeit, dass du was sagen könntest und du würdest gehört werden. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, Theater 11 mäßig, du bist fast 40 Meter weit weg und auf der Garderobe, dann könntest du schreien und das hätte sowieso keinen Effekt auf die Show. Und ich glaube, da ist der Unterschied. Sobald diese autopoetische Feedbackschleife kommen kann, weil ich werde wahrgenommen oder ich könnte wahrgenommen werden, ist es aus meiner Sicht etwas anderes. Für mich ist das, ich finde Konzerte merkt man das gut. Ich war viel früher an Konzerten und in einem Hallenstadion, das Konzert ist etwas anderes als in einem Club. Und das ist nicht nur die Größe, aber es ist die Nähe. Es ist die Unmittelbarkeit. Und es spielt keine Rolle, ob du im Hallenstadion Gast Nummer 12.314 bist, aber es spielt eine Rolle, ob du in einem Clubkonzert der 212. bist. Weil du kannst einen direkten Bezug herstellen. Also ich glaube nicht, dass das nicht lösbar ist, aber ich glaube, es ist nicht mit dem, wie an einem Pfirsich-Impro macht. Wir haben nicht die Lösung, um das rein Konsum-Impro, also wo jetzt quasi die Zuschauerinteraktion so weit reduziert wird, dass es sie eigentlich gar nicht braucht. Das ist, glaube ich, nicht wir.
Also bei einem Startup oder zum Beispiel Facebook, ja, wenn man so kennt, die tun ja die Nähe oder die Kleinigkeit oft auch so ein bisschen vortäuschen.
Ja.
Indem sie dich so ins Zentrum stellen und so tun, als ob alles wäre jetzt
Um dich herum.
Um dich herum, oder?
Du wirst das Mittel von dem Netzwerk.
Die Größe von Facebook wird dir ja gar nie bewusst, sondern es ist eigentlich immer deine Bubble, die um dich herum sind. Vielleicht müsste man irgendwie so etwas noch machen, dass du wie auch selbst bei Netflix noch ein Gefühl von «Ich bin dabei» oder so hättest.
Voll. Also ich glaube, wenn Virtual Reality oder Augmented Reality Elemente reinkommen, die quasi dich quasi aus dem Raum Zeitgefüge rausnehmen könnten, könnte ich mir das gut vorstellen. Also
oder so digitale Mitbestimmung. Also könnte ja auch nicht Netflix im Sinne von...
Also ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du dich melden musst oder du deine Stimme erheben musst oder ob du aufs Gerät klicken musst oder was schreiben musst. Ich glaube, der Unterschied ist extrem. Das ist nicht was anderes, ob... Das ist wie Kommentare in Social Media versus Rückmeldung im Gespräch. Ich glaube, es ist so, die Entrückung von der Direktheit ist so gravierend, oder dass die nettesten Menschen zu den schlimmsten Menschen in der Kommentarspalte werden können. Was uns dann alle überrascht, warum? Aber es ist einfach, du bist, glaube ich, ein anderes Biest und du wärst ein anderes Biest, wenn du tappen müsstest auf deinem und du würdest jetzt für jemanden stimmen. Ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren. Das
funktionieren.
Oder ich würde wirklich gerne mal irgendwann ein Maestro haben, wo wir abstimmen über das Gerät, aber ich glaube, die Anzahl von ein Punkteszenen würde dramatisch durch die Decke gehen, weil du nicht mehr das Gefühl, weil du weißt, ja, das Publikum, der Zuschauer, der Spieler weiß nicht, dass ich jetzt einen Punkt gesagt habe. Ja. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Und jetzt, ein Maestro mit einem Punkt. Aus meiner Erinnerung gab es zwei Szenen in der Historie vom 41, wo es einen Punkt gegeben hat. Bei Maestros. Und das war für alle ein schlimmes Gefühl. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du quasi das per Klatsch machst oder ob du das auf eine Taste drückst und du bist noch mehr entrückt von der Zurückführbarkeit. Aber jetzt mal nur die Skalierbarkeit von Shows. Ich glaube, dass Shows, ich war noch nie in London bei diesen Riesenshows, die es anscheinend hier in London gibt.
Schwarzen Francis.
Zum Beispiel, genau. Ich habe das noch nie gesehen. Wenn ich das mal mitkriege, sag mir Bescheid. Ich würde es gerne mal sehen. Ich würde mir auch da Tietz und den anderen mal, die da durch Deutschland jetzt touren und das machen. Das habe ich übrigens jetzt letztens rausgefunden. Das wird immer mehr ein Ding, dass quasi Comedians sich zwei Wochen Impro-Workshop gönnen und dann als Langform-Tour aller Middle-Ditch and Schwartz mit ihren Comedian-Namen durch die Gegend ziehen. Und das entsteht in Deutschland, das ist jetzt auch in Frankreich wird das Thema. Und dass quasi die Impro, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, so übernommen wird, als Mittel, wie Comedians auch noch Performances machen können. Und ich weiß, dass die das in Deutschland machen, die haben einfach einen zweiwöchigen Kurs, sind die ans UCB gefahren, haben zwei Wochen einen Kurs gemacht und dann zurückkommen und sagen, jetzt füllen sie 5000 Personen Hallen, weil sie einfach Namen haben, die man aus dem Fernsehen kennt.
Voll. Der Moritz Neumeier und der Till Reiners sind, glaube ich, jetzt auch auf Hallentournee mit reinem Improv-Comedy. Also es ist nicht Impro gespielt Theater, sondern es sind Stand-up-Comedians, wo aber alles improvisiert.
Genau. Und das ist noch interessant. Also was macht das mit dieser Kunstform, wenn sie in Anführungszeichen gehijackt wird? Ich glaube, es ist eine legitime Situation, das zu tun. Aber wenn natürlich riesige Namen kommen und jetzt die Deutungshoheit darüber gewinnen, was ist denn Impro, kann natürlich auch 30, 40 Jahre Impro-Theater-Szene relativ schnell vernichtet werden, im Sinne von, ja, das, was da die Komiker machen, das ist doch Impro. Das ist auch spannend. Okay, andere Frage der Skalierbarkeit. Ich glaube, dass am ehesten das Skalierbarkeitseffekt könnte durch die Reproduktion, also durch die Carbon Copy, durch das Franchise-System. Und das würde dann alle Impro-Organisationen, die das machen, vor die Frage stellen, was ist unsere Impro? Also bei McDonald's ist es einfach. McDonald's hat ganz klare Regeln, was macht ein McDonald's-Menü aus und das kannst du dann kopieren. Aber das kannst du auch nur kopieren, weil McDonald's halt im Franchising exakt erklärt, das ist das Design, das sind die Produkte, das ist das Menü. Da kannst du jetzt nicht als McDonald's Langstraße sagen, komm, wir fügen noch was anderes hinzu.
Ja.
Und das ist natürlich eine Definitionsfrage, dass quasi eine Impro-Gruppe oder eine Impro-Firma, selbst wie wir es ist, ihre Impro komplett von den Individuen lostrennt, die es machen.
Genau, also er würde eigentlich ein Schulbuch
designen. Es Drehbuch für Shows, Corporate Design für die Wirkung und dann machst du das, was zumindest, ich weiß nicht, ob Book of Mormons mehrere Casts hat, aber wahrscheinlich haben die mehrere Casts durch die Welt touren und Balloon Man Group war so berühmt dafür, dass da vier Casts durch die Welt getourt und du hast einfach dasselbe Show, andere Menschen haben genau dieselbe Show an anderen Orten gemacht.
Also ich würde kann ich auf Bern ziehen und ich würde in Bern
mehr oder weniger dieselbe Show bekommen.
Sich aufziehen mit dem gleichen Logo, mit dem gleichen
Basic Eyes. Ob das erfolgreich ist, das hat Second City hat das probiert und CUCB hat es probiert und I.O. hat es probiert in den USA. Da waren natürlich riesige Namen hinten dran. Ich weiß nicht, wie sehr sie die Carbon Copy Prinzipien gemacht haben oder inwieweit du den Namen genutzt hast, um Reputation auszudrücken und dann, was in Kursen und in Shows passiert ist, individualisierst du wieder, aber das wäre dann halt nicht das echte Franchise-Konzept, sondern du kannst nicht sagen, wir gehen nach Bern und machen in Bern es an einem Pfirsich auf und das hat ein eigenes Ensemble. Der Name an einem Pfirsich ist eigentlich eher das Geschäftsmodell hinten dran, das eigentlich im Hintergrund läuft und es ist ein Kapitalgeber, der das ermöglicht, aber was die Leute auf der Bühne und Kursen machen, ist dann immer noch genauso lokalisiert, wie das ja in Zürich auch ist. Also wer bei Emilia und Frank einen Improbasic 1 Kurs macht, macht einen ganz anderen Improbasic 1 Kurs, als er beim Björn bei der Kati macht. Also da gibt es quasi gemeinsame Grundprinzipien, aber es wird eine sehr andere Erfahrung sein.
Voll. Und ich glaube, was auch viel träger ist, was man eben einfach nicht so per Knopfdruck auffahren kann, ist halt die ganze Community rundum, oder? Also das tun wir jetzt sowohl bei Pfirsich, aber gehört man auch bei der Affirmative zum Beispiel, dass sie halt so ganz viele Kursteilnehmende, die ja dann auch an die Shows kommen und das sich so ganz langsam so wie selber füttert auch. Das ist halt ein vieles Trägersgebilde, wo man eigentlich auch nicht kann nach Bern holen oder so.
Ich glaube, es kommt ja darauf an, welchen Aspekt von Impro bei uns du nimmst. Ich glaube, die Zuschauenden, die zu Maestro und Theatersport kommen und auch zu Beziehungsstatus improvisiert, was ja jetzt im Moment die großen vollen Shows sind, da ist der Community-Anteil überschaubar über die Gesamtzahl der Menschen, die dort sitzen. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt sagen würde, 50%, glaube ich, ist das schon viel zu hoch geschätzt. Sondern dass ein großer Teil der Zuschauenden in diesen Shows, die kommt, um unterhalten zu werden und die haben mal irgendwie eine Unterhaltungsshow mitbekommen, die ihnen gefallen hat und die gucken sie dann 3-4 Mal im Jahr wieder. Und ich glaube, das könntest du in einer Stadt wie Bern mit genug Marketingausgaben relativ schnell hochziehen, wenn du natürlich die Reputation mitbringen kannst. Ne? Wenn es an und für sich kommt und sagt, Impro-Europameister. Schweizer Meister der Impro, könnten wir im Moment beides sehr gut für uns claimen, hat noch keiner uns abgenommen. Und das größte Impro-Theater in Europa, in Anführungszeichen, soweit wir wissen.
Will an und für sich nicht wachsen? Oder, also ich meine, du hast jetzt gerade Argument gebracht, wieso wir das einfach in Bern könnten machen.
Ja.
Wieso machen wir es nicht? Ist es keine Strategie, jetzt irgendwie gross zu wachsen? Oder ist
ich rede ja über hypothetische Möglichkeiten und nicht über konkrete Ideen. Nein, ich finde, das ist eine sehr gangbare Strategie. Ich glaube, die Frage als Geschäftsführer, die ich mir stelle, ist, was ist der Grund für Wachstum eines Unternehmens? Und jetzt ist natürlich das Dilemma, dass ich VWL und auch ein bisschen BWL mal studiert habe und ich durchaus ein starkes Bewusstsein dafür habe, dass Wachstum und Lebendigkeit zueinander gehören. Und dass ich nicht zu den Menschen finde, die sagen, das Ende des Wachstums oder ich glaube, wenn es kein Wachstum gibt, gibt es auch in Anführungszeichen kein Leben und gibt es auch keine Organisation mehr. Eine Organisation, die nicht wächst, stirbt. Also ich bin kein Kritiker des Wachstums, aber du musst dir trotzdem fragen, wofür wächst du? Wächst du, um am Leben zu bleiben? Dann musst du ganz anders wachsen, als wenn du zum Beispiel inhaltlich getrieben wächst. Wenn es an einem Pfirsich in seinen 4 Leitsätzen, einer davon ist, wir wirken und wachsen mit Impro. Also wir haben Wachsen in unseren Leitsätzen oder in unserer letzten Vision drinstehen hatten, wir tragen Impro in die Welt hinaus, dann wäre das eine Begründung für Wachstum. Ja, denn Impro ist im Endeffekt als Kurs oder als Show etwas, was mal, wie jetzt im Moment erklärt, lokalisiert ist aus unserer Vorstellung, weil nicht einfach so übers Fernsehen oder über Massenveranstaltungen transportierbar. Also musst du mal in der Nähe wohnen, um Impro mitzuerleben, als Kurs oder als Show. Und wenn du jetzt Impro in die Welt raustragen möchtest, müsstest du eigentlich dich so aufstellen, dass nach meiner Vision jeder in der deutschsprachigen Schweiz Zugang, vernünftigen Zugang zu einem Impro-Kurs und oder Show hat. Das ist natürlich nicht so. Also das ist an vielen Orten vielleicht Amateurshows irgendwie sind für die meisten irgendwie zugänglich, wenn man es wüsste. Kurse definitiv nicht. Und aus dieser Vision, ja, wir sollten Ableger gründen, um Impro in der Schweiz zugänglich zu machen. Das, mein schönes Bild ist immer Andrea aus Lierstel, die gerne mal Comedy machen würde. Oder vielleicht mal geträumt hat, Theater zu machen, aber jetzt 24 ist und als Erwachsene der Theatergruppe beizutreten, ist weird. Wenn die in der Nähe von Basel einen Impro-Kurs hätte, könnt ihr die hinfahren und das mal ausprobieren und an sich selbst was entdecken, wie du es ja auch beschrieben hast. Zürich ist ein bisschen weit weg, um an einem Dienstagabend für eine Stunde 45 zu einem Impro-Kurs zu fahren. Gibt Wahnsinnige, die das tun, aber das muss man sich auch leisten können. Da haben wir ganz viele finanzielle und soziale Privilegien rein. Also du fragst mich so direkt, yo, ich finde, das wäre total online mit einer anderen für sich Strategie, Ableger zu bilden. Ich glaube, was du ganz wichtig erkennen musst aus meiner Perspektive, ich habe es noch nicht gemacht, also ich sage ja auch, ich habe es noch nicht gemacht, du musst erkennen, dass es kein McDonald's wird, sondern dass es, glaube ich, eher deine Kinder sind. Und es muss eine familiäre Beziehung geben, es muss irgendwas geben, was ein gemeinsamer Wertekanon ist. Und gleichzeitig müssen diese Ableger ihre eigene Identität ausbilden dürfen. Und sollten wir mal einen Ableger gründen, ist im Moment mein theoretisches Votum, ich habe es noch nicht gemacht, aber das wäre ein Ansatz, mit dem ich reingehen würde, die müssen selbstständig sein dürfen und die müssen auch wieder dem An und für sich Zürich. Vielleicht sagt Gerald aus meinem Fisch, ach, wir könnten nur solche Shows machen und sagen, nee, das ist auch ein bisschen unseres. Und dann ist halt die Vereinbarung zu, was ist die gemeinsame Grundlage? Was ist das Minimum, was wir beieinander halten müssen? Und wo ist möglichst viel Freiheit? Ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, Carbon Copy, das wäre ganz eine schlechte Idee. Aber mache mir keine Sorgen fürs An und für sich, denn wir machen das eigentlich hier drin auch schon. Also wir haben die gemeinsame Grundlage, was ein Improbasic 1 bearbeiten soll. Wie man das macht, ist zwischen Donat und Björn und Kati und Emilia komplett anders. Und diese gleiche Freiheit des Einzelnen in der Umsetzung, die würde ich dann auch bei einem Franchise zulassen.
Also ich verstehe deine Argumentation, ich glaube, aber ich würde sie jetzt auch gerne ein bisschen challengen, im Sinne von, man kann ja die Qualität auch kontrollieren und irgendwie sicherstellen. Nein. Also ein McDonald's geht ja auch nicht an und sagt, schau, da ist das Blueprint, mach einfach, was du willst, sondern er geht ja dann die ganze Zeit vorbei und schaut, ob die Sachen auch genauso eingehalten werden, wie sie sind. Wahrscheinlich sind sie sogar am
Anfang aber dafür müsste ich eine Eindeutigkeit feststellen zu, was ist die Qualität, die ich will, und ich weiß, wie man die erreicht. Also das kann McDonald's machen und kann sagen, wir wollen, dass jeder Big Mac gleich schmeckt und wir wissen genau, wie man das herstellt und wir erfordern diesen Prozess und das Ergebnis Gleichheit und dadurch können wir das garantieren, dann können wir kommen und testen und die Wärme des Big Mac Burgers messen. Ich glaube, so funktioniert Impro nicht, weil ich glaube, der Impro-Kurs ist ein anderer mit Björn, mit Niki, mit dir. Und ich kann nicht sagen, der Kurs mit Donat wäre besser, wenn er es so gemacht hätte, wie Björn es gemacht hätte.
Du sagst
also, deswegen ist die Qualitätskontrolle in der Impro, ich lasse mich jetzt mal darauf hinaus sagen, fast unmöglich.
Genau, also das geht ein bisschen mit dem her, dass ihr nicht sagt, Basic 1 ist immer das Warm-up, das, was auch immer,
genau,
der Kurs oder was auch immer.
Sondern und andere haben das so gelöst. Die Affirmative löst das im Fall so. Die Affirmative hat einen solchen Katalog wenig. Nein.
Ganz genau. Also man müsste es wie noch viel mehr standardisieren.
Und das möchte ich
machen. Ja. Genau. Und du sagst, es geht etwas kaputt, wenn man das würde machen.
Genau.
Und so kann man Impro nicht teachen oder weitergeben. Sondern,
also man kann schon.
Es ist nicht euer Weg.
Es ist nicht unser Weg und deswegen, glaube ich, wird der Skalierbarkeit und das Wachstum wird einfach immer nur darin bestehen, dass du mehr Menschen infizierst, dass sie es irgendwo in dem Range, in diesem Bereich, so wie wir ungefähr machen, aber auf ihre eigene Art und Weise. Und je mehr wir davon haben, desto mehr können wir es an verschiedenen Orten machen, aber dann sind das eher Ableger. Also es ist dann eher, ich habe da eher ein organisches Pflanzenbild. Also ein Baum kann einen Ableger haben und das ist immer noch ein Baum, aber der wird anders aussehen. Und je nach der Situation, wo er gepflanzt wurde oder wo der Samen gelandet ist, wird er sich dem anpassen. Das Anpassen an das Lokale ist viel wichtiger als die Reproduktion wie des Mutterbaumes. Und deswegen ist dort die Skalierbarkeit auch, glaube ich, nicht so auf Schnipsen. Wir können nicht einfach so sagen, jetzt machen wir ab morgen 100 weitere auf, sondern sie hängt extrem davon ab, ob du die Pollen, die guten Pollen hast und dann, und das ist alles hypothetisch, weil ich habe es noch nicht gemacht, aber so stelle ich mir das vor, und denen dann massiv Vertrauen schenkst. Und das ist natürlich bei skalierbarem Wachstum extrem schwierig, ne? Also Vertrauen und Zeit zu schenken.
Also ich glaube, so in der Startup-Terms sagt man dann nicht skalierbar. Also es ist nicht, ich glaube, skalierbar ist eben wirklich die Idee, dass man es halt eigentlich eben nicht langsam wachsen lässt, sondern eben
als Carbon Copy ist schnell.
Ja, exponentiell ja. kann er tun.
Also
dann ist es ein bisschen frustrierend natürlich jetzt für mich als Startup-Entrepreneur.
Ich glaube die Frage, ich glaube, dass ich da eher auch ein exponentielles Wachstum sehen könnte, weil ich glaube, jetzt wenn wir allein sagen, wir hätten 2 oder 3 Ableger, dann werden in dem wieder mehr Pollen entstehen und dann könntest du wahrscheinlich schneller die nächsten 3 machen. Aber ich glaube, auf Knopfdruck geht das nicht, denn Impro ist fundamentally Mensch-to-Mensch-Business und wie du ja in deinen Weisheiten auf Instagram mal geteilt hast, die wichtigste Eigenschaft von einem Improvisateur ist Kindness. Und die ist einfach nicht so reproduzierbar, wie wir an jedem McDonald's-Restaurant sehen. Das lebt halt auch davon, dass der Faktor Mensch minimal ist und dass du inzwischen halt auch Bestellungen und Lieferungen digitalisierst, damit du den Faktor Mensch noch mehr reduzieren kannst und das immer gleiche Erlebnis bieten kannst.
Voll. Und ganz ehrlich.
Ja, aber ich glaube, es gäbe Aspekte in der Impro, Geschäftsbereiche, die könntest du skalieren. Also ich glaube, Impro oder Additive zu Impro-Kursen, digitale Elemente, vielleicht Einzelsessions, Erklärungen von Übungen oder wirklich 1 Stunden Sachen, wo du einen Input zu bietest, könntest du super digitalisieren und dann an eine größere Bandbreite verteilen. Das ist, glaube ich, durchaus. Aber ich glaube, das Wesen des Impros, der Impro besteht darin, dass Menschen an einem Ort zusammenkommen und eine Form von Kommunikation treten. Sei das die Comedy-Interaktion oder das persönlichkeitserweiternde Interaktion oder sei das die emotionale Interaktion. Und das ist halt bedingt durch Raum und Mensch. Und die Situation Raum und Mensch kann ich nicht einfach skalieren nach oben hin. Ich glaube, es besteht viel Wachstumsperspektive, aber ich glaube nicht, eben, ich meine, sie googeln ja eh, also kostet nichts, dass da 3000 neue User sind, kostet Google gar nichts, aber sie verdienen an jedem neuen User $8 pro Monat, aber das kannst du dir einfach skalieren, weil du brauchst aber mehr Rechenleistung und Rechenzentrum, aber ich glaube nicht, dass jetzt die Gegenaussage war, ist, ich glaube, die Improvisation sollte sich massiv damit beschäftigen, wie kann sie wachsen und wie kann sie Organisationen hervorbringen, die zu einem Wachstum geraten, dass es einen professionellen, finanziell getriebenen Arm der Impro gibt. Ich glaube nicht, dass das der einzige Arm der Impro ist, sondern es sollte eine Amateurszene geben, es sollte eine kreative, es sollte einen avantgardistischen Arm der Impro geben. Und ich glaube aber, dass all diese Ärme, die dürfen sich dann gegenseitig sogar ein bisschen naserümpfend anschauen, ich glaube davon profitieren, dass es einen kommerziellen Arm der Impro gibt. Mhm. Die quasi eine massive Zugänglichkeit in die Öffentlichkeit erreicht, die eine Finanzierbarkeit erreicht. Und genauso wie ich glaube, dass es, ich habe es mit Daniela mal besprochen, dass es Arthouse-Filme leben mit davon, dass es Blockbusters gibt, weil die haben halt das Kino als Medium mal etabliert und dann kannst du dann darin die Subgenres entdecken. Wenn es nur Arthouse-Filme gäbe, die halt wenige Menschen ansprechen, weiß ich nicht, ob Kino wirklich überleben kann. Aber ein kommerzieller Player ist gut für das gesamte Ökosystem und nicht aber das einzig Wahre. Und da würde ich sagen, Ableger oder Zugänge zu erreichen oder zu schaffen, die weniger die interpersonellen Elemente brauchen. Bücher, Newsletter.
Cool. Ich glaube, was mich auch zu dem Thema geführt hat, ist eben genauso der Widerspruch in mir hinein. Beziehungsweise das, was ich in Impro liebe, irgendwie, das müsste ich jetzt all möglichst schnell sehen. Und auf der anderen Seite ist ja genau das, was ich liebe, ja auch das mega Menschliche.
Genau.
Also das, was ich auch gesagt habe, irgendwie so im Basic-3-Kurs nach so einer Gruppe überzukommen und irgendwie mit diesen Leuten durch den Weg zu gehen. Und irgendwie für sich macht ihr das extrem stark mit dem Community-Bauen und sich so eine Wohlfühl-Oase bauen. Und ich glaube, genau das widerspricht sich halt auch. Und ich bin eigentlich wie fast ein bisschen dankbar, dass das nicht skalierbar ist.
Ja. Ich habe mich oft gefragt, weil irgendwie ist das entstanden, als ich viel zurückgelaufen bin. Heißt das Globe Garden? Das ist so ein Kinder...
Ja, Pizza-Laden.
Kinder... Nee, nicht
Pizza. Du meinst Kitas?
Ja, die Kitas. Ja. Heißen die nicht Globe Garden? Chain.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, also ich weiß ja nicht, wer da seine Kinder hinschickt, aber ich habe gefragt, irgendwie, ich habe keine Kinder, ne? Haben wir ja schon mal erörtert, aber würde ich meine Kinder zu einem Franchise-Kita-Unternehmen bringen oder lieber zur Kinderspielecke Fritziburg um die Ecke? Und ich habe das Gefühl, der Globe Garden löst bei mir irgendwie Abneigung aus, dass du halt standardisierte Kinderbetreuung. Das mag ja gar nicht wahr sein, aber das hätte ich dasselbe Gefühl.
Aber dort gibt's jetzt genau wieder die zwei Typen Menschen. Die einen, die sagen, ja, aber dort wird gewisse Qualität wenigstens garantiert durch Struktur und durch Vorgaben und wahrscheinlich auch Kontrollen regelmäßig. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ja, aber das ist ja mega Fabrikarbeit, so Laufbandarbeit, wo halt immer das Gleiche ist, sozusagen. Und ich möchte lieber etwas Liebevolles eignen. So. Und ich glaube, da gibt es einfach auch vom Publikum her halt zwei ganz unterschiedliche Gruppen, die als eine oder als andere glauben.
Spannend. Und ich glaube, dann kommt daher, dass ich jetzt bei Kinderbetreuung und Erziehung dasselbe Gefühl wie bei Impro hätte. Ich glaube, im Endeffekt lebt es nicht vom Prozess. Es lebt nicht von der Formalistik, es lebt immer von der Interaktion zwischen den Wesen, die sich dort begegnen. Und da, glaube ich, wäre ein Franchising-Skalierungsprozess der falsche Weg. Ich glaube, eine Organisation könnte das sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal es an und für sich gibt, das 8 Standorte in der Schweiz hat und mit dem Namen Zugänglichkeit und Austausch und das Backend-System schafft, das einfach effizienter ist, weil das wäre ja der Vorteil. Also wenn wir als zweites professionellen Standort machen würden, würden wir einfach für beide Standorte ihren Overhead und ihre Administration verhältnismäßig reduzieren. Deswegen ist das auch eine absolut denkbare Möglichkeit, als wenn es zwei eigenständige professionelle Improvisationstheater gibt. Aber all diese Geschwister zueinander müssten ihre Individualität unbedingt ausleben dürfen, damit es eben nicht die Fabrik wird, sondern damit es die interpersonelle Persönlichkeit hat. Von dem her, ich glaube nicht, dass es wir es Google werden. Ich kann mir aber vorstellen, was ist denn ein guter Vergleich? Das ist, weiß ich nicht, vielleicht ist Autohaus? Ich weiß nicht, ob Autohäuser individuell sind, ob Autohaus frei halt an jedem Standort ein bisschen anders sein kann, aber sie leben halt vom selben Großimporteur. Ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich zu schlecht aus.
Ein Blindspot von mir, keine Ahnung.
Ja, ob jetzt ein Autohaus sagt, okay, ihr müsst alle gleich ausschauen und das ist eure Verkaufsstrategie, sondern eigentlich wahrscheinlich ist gutes Autohaus sagt, wir providen euch mit Infrastruktur und Autos, günstiger, weil wir mehr kaufen, aber die Wintertourer mögen bitte anders verkaufen als die in Gossau. Und jeder Verkäufer da drin und jeder Berater da drin macht es auf seine Art. Und vielleicht das wäre dann eher die Vision, dass du mit an und für sich mehr Impro in die Welt tragen könntest, indem du das in Anführungszeichen mühselige, administrative, backendige entlastest. Aber der Kontakt, der muss so persönlich sein, als wäre das eine eigene Gruppe.
Cool. Das Danke ist meine fürs Mitnehmen Vision in die dafür. Gedankenwelt.
Der Olli hat mich da geschickt in eine Falle gelockt und ich bin massiv reingetreten. Gott sei Dank sind die HörerInnen-Zahlen des Podcasts ja nicht so exorbitant, dass ich jetzt gerade Angst habe, dass die halbe Impro-Welt der Schweiz Angst hat, dass an und für sich in ihrem Städtchen seinen nächsten Ableger aufmachen könnte.
Achtung, an und für sich skaliert sich auf.
Dann kommen wir damit zum Schluss von diesem Teil und kommen zur Danksagung. Und ich möchte Sie heute ein bisschen einleiten, denn ich werde mich heute bei all den treuen ZuhörerInnen bedanken, die diesen Podcast hören. Ich habe den vor einem halben Jahr gestartet, die 26. Folge, und es kam jede Woche eine Folge raus. Also wir sind genau ein halbes Jahr später. Das ist mega schön. Ich gebe jetzt mal ganz offen und freimütig die Zahlen zu, dass wir so ungefähr 100, 110 Leute haben, die den immer so in den 3 Tagen, nachdem er rauskommt, hören und dann... Das ist wirklich eine schöne, also zumindest sagt das das App, das wir haben, vielleicht ist es auch mehr, das ist glaube ich eine Schätzung, die machen so ungefähr 100 Leute und es ist mega schön, das zu wissen. Ich bin extrem gerührt und bedankt, dass immer mal wieder Leute zu mir kommen und sagen, sie hören den Podcast, tut das weiter, das freut mich wirklich, das ist echt das Schönste. Und wenn ihr dann mir noch einen Gefallen tun wollt, erzählt mir, was euer Lieblingsmoment und was euer kritischster Moment bisher war, aber es freut mich total. Ich habe es jetzt ein halbes Jahr lang gemacht. Die Idee war, dass erstmal das an und für sich den Menschen ein bisschen näher zu bringen, wer die Menschen sind und dann jetzt erweiterte Leute. Ich habe auch noch ein paar Leute im Petto, die kommen werden, aber ich habe jetzt für mich entschlossen, erstmal sicher einen Monat Pause zu machen mit Podcast, denn es ist dann schon ein bisschen Aufwand, jede Woche diesen Podcast zu machen und auch mir eine Chance zu geben, etwas Neues oder neue Wissensformate, ich habe ja schon mal mich angetönt, hier reinzubringen. Deswegen werden wir jetzt mal mindestens 4 Wochen, vielleicht auch 6 bis 8 Wochen eine Pause machen. Ich verspreche, dass wir vor der Sommerpause zurückkommen werden und gucken, in welcher Form. Aber ich, mit den One-on-Ones machen wir jetzt erstmal eine Pause. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr weint nicht. Und deswegen bedanke ich mich nochmal ganz fest. Es hat mich jede Woche gefreut. Ich habe einmal pro Woche in das App reingeguckt, wie viele Hörerinnen die Folgen haben. Es hat mich immer wieder gefreut. Und natürlich bedanke ich mich beim Dani Giga auch zum 26. Mal für die Musik, die wir hier hören dürfen. Olli, ich habe mich ja implizit bei dir mitbedankt, weil ich weiß, dass du einer von diesen 100 treuen Hörern bist, durch einige WhatsApps, die ich direkt im Anschluss an die Veröffentlichung des Podcasts bekommen habe. Bei wem würdest denn du dich gerne bedanken?
Ich würde mich auch bei einer Hörerin bedanken. Und zwar möchte ich mich bei der Carmen bedanken, dass sie mit mir den crazy Impro-Weg geht, seit dem Basic 3-Kurs. Und mit Zimt und Zucker und aber vor allem jetzt auch mit zweierlei unserem Duo den Weg weitergeht und mit mir zusammen die crazy Ideen spinnt auf der Bühne und zusammen entdeckt, was Impro für uns ist.
Danke dir. Dann freuen wir natürlich trotzdem, dass ihr weiter diesen Podcast abonniert, ihr treuen 100. Dann kriegt ihr mich mit, wenn dann die neuen Folgen kommen. Das wäre jetzt auch relativ wichtig. Und ja, wir haben noch einen anderen Impro-Podcast, für den darf ich jetzt bald eine Serie an Folgen aufnehmen, fürs Impro for Business Podcast. Und dann werden wir uns bald wieder hören, in ungefähr 4 bis 8 Wochen. Ich mache es jedes Mal ein bisschen länger, um mir selbst den Druck wegzunehmen. Und das war's mit der heutigen Impro Lounge. Vielen Dank, Olli.
Danke auch.